Ungefähr 3 bis 5 Klafter unter der Baumreihe befindet sich ein sogenannter Kleinfruchtacker, welcher zu beiden Seiten mit allerlei fruchttragenden Gesträuchen eingefasst ist. Die Gesträuche werden höchstens 1,5 Klafter hochgezogen, der Acker aber ist von allerlei kleinfruchttragenden Pflanzen bewachsen, welche ungefähr ähnliche Früchte tragen, wie da zum Beispiel eure Erdbeeren, Pröpstlinge, Melonen, sogenannte Paradiesäpfel und anderes mehr. Jedoch müsst ihr etwa nicht denken, als möchten da genau derartige Früchte wachsen, nur ähnlich sind solche Gewächse hinsichtlich der Kleinpflanzenart, aber sonst sind sie dort von der außerordentlichsten Mannigfaltigkeit und kommen auch in gleicher Art wie alles andere bei keinem anderen Hause wieder vor. Ihr habt in diesem Punkte schon eine Zeit lang eine geheime Frage in euch. Und diese lautet also: Warum sollte denn nicht auch auf dem Grunde des Nachbarn etwas vorkommen, was da auf eines anderen Nachbarn Grund vorkommt? Denn sicher werden die Bodenerzeugnisse eines Nachbarn auch den Beifall eines anderen haben. Warum denn sollte er dasjenige, was ihm auf dem Grunde seines Nachbarn gefällt, nicht auch auf dem seinigen hervorbringen? Denn wenn er es nicht tut, so muss ihn entweder ein Gesetz daran hindern, oder er muss alles andere gering schätzen und nur das für etwas ganz entschieden Ausgezeichnetes halten, was er auf seinem Grunde hervorbringt? Seht, diese Frage lässt sich hören und ist einer Beantwortung würdig. Aber bevor eine Antwort gegeben werden kann, muss ich euch bemerken, dass diese Frage wohl auf eurem Erdkörper einen Grund hätte. In der Sonne aber fällt sie offenbar auf einen trockenen Boden, allda sie zu keiner Antwort erwachsen kann. Hier fragt ihr schon wieder, warum denn? Und ich sage euch, erst auf dieses Warum kann ich euch eine Antwort geben, welche also lautet: Betrachtet euch selbst gegenseitig und saget mir dann, warum ihr als Brüder untereinander euch als Einzelwesen und in den Gesichtszügen voneinander unterscheidet, dass da nicht einmal ein nächster Blutsbruder dem anderen völlig gleich sieht, während dessen ungeachtet doch ein jeder als ein vollkommener Mensch, wenigstens der Gestalt nach, erkannt werden kann. Könnt ihr mir diese Frage beantworten? Denn ich sage euch, gerade darin liegt ganz vollkommen fertig die Antwort auf euer Warum. Ich sehe aber, dass ihr mit der Beantwortung dieser Frage nicht fertig würdet. Daher wird hier wohl nichts anderes übrig bleiben, als euch zu sagen, dass der Grund lediglich in der entsprechenden, zuständlichen, individuellen Beschaffenheit des Geistes liegt, da jedem Geiste neben dem allgemein Eigentümlichen auch etwas ganz besonders Eigentümliches gegeben ist, gleichsam zu einem oder dem anderen Geist ganz besonders zu eigen verliehenes Pfund. Durch dieses Pfund unterscheidet sich dann jeder einzelne Geist von jedem anderen einzelnen Geist. Und dieser Unterschied prägt sich dann auch auf eine entsprechende Weise in der äußeren Form aus, welche sich am klarsten in eines jeden Menschen Gesicht darstellt. Nun seht, gerade also verhält es sich im ausgedehnten Maßstabe auch bei den Bewohnern der Sonne. Allda nicht nur die äußere Gesichtsbildung des Menschen, die ausgeprägte Beschaffenheit seines Geistes darstellt, sondern auch alles, was ein Sonnenmensch durch seinen Willen hervorbringt. Demnach kann zwar ein Sonnenmensch wohl auch eine Pflanze, die ihm auf seines Nachbarn Grund wohlgefiel, auf seinem eigenen hervorbringen, aber sie wird nicht mehr so aussehen wie die auf seines Nachbarn Grund. Warum denn? Weil der Nachbar auch nicht also aussieht, weder leiblich noch geistig, wie sein anderer Nachbar. Und dieses verschiedene, charakteristische Aussehen wird auch in allem dem bemerkt, was er hervorbringt. Seht, darin liegt der eigentliche Grund, warum bei zwei Nachbarn nichts ganz vollkommen Ähnliches angetroffen wird. Diese Verschiedenheit hat aber noch etwas anderes zum Grunde, nämlich, dass dadurch ein jeder Sonnenmensch, wenn er den Grund und Boden eines anderen betreten hat, sogleich aus einer oder der anderen Pflanze inne wird, wessen Geisteskind sein Nachbar oder ein anderer Grundbesitzer ist. Seht, jetzt haben wir schon die vollkommene Antwort. Im Grunde zeigt sich Ähnliches wohl auch auf den Erdkörpern, wo ein jeder eine andere Pflanzen- und Baumschule in seinem Garten hat. Auch baut er sich ein anders aussehendes Haus als sein Nachbar. Allein alle diese Verschiedenheiten erstrecken sich hier nur auf die verschieden angenommene Ordnung, nicht aber auch auf das Individuelle der Pflanzen, weil diese auf den Erdkörpern aus dem Samen hervorgehen, in welchem sie schon eine beständige Ordnung haben. In der Sonne aber gehen sie, wie schon bekannt, aus dem vollkommenen Willen des Geistes hervor und richten sich darum auch nach der Ordnung des Geistes, der sie durch seinen freien Willen hervorruft. Also hätten wir den Grund dieser Verschiedenheit und wollen nun einen Blick weiter tun, wie da das Anwesen eines Sonnenbewohners bestellt ist. Unter jenem Kleinfruchtacker befindet sich ein leerer Kreis, der nicht angebaut ist und bloß zur Umwandlung des Kleinfruchtackers dient. Diesen leeren Kreis begrenzen wieder ziemlich knapp beieinander stehende kleine Bäumchen, ungefähr in der Art, als bei euch die Zwergbäume in den Gärten gezogen werden. Auch diese Bäumchen sind verschiedenartig, so zwar, dass sie selten 5 bis 7 einer und derselben Art sind und tragen daher auch mannigfaltige Früchte in der Art eurer Birnen, Äpfel, Pomeranzen und dergleichen mehr. Nur ist daselbst alles vollkommen und jede Frucht von einem überaus großen Wohlgeschmack. Dieser Bäumchenreihe folgt wieder ein leerer Kreis, dieser ist aber dann umfangen mit einer Art lebendigem Zaun. Von diesem Zaun erstreckt sich dann in einer Breite von 7 bis 10 Klaftern eine Wiese mit einem überaus üppig grünen Graswuchs, wobei das Gras auf einem Grunde stets derselben Art ist. Dieser Kreis ist zur Weide der Schafe bestimmt, welche bei den Sonnenbewohnern die einzigen Haustiere sind, obschon es in der Sonne allenthalben eine überaus zahlreiche Menge von Tieren aller Art gibt. mit alleiniger Ausnahme der Schlange, welche nur auf einigen Erdkörpern einheimisch ist. Ihr werdet fragen, warum denn da allein nur das Schaf ein häusliches Tier ist. Fürs Erste, weil es unter allen Tiergattungen das geduldigste und sanftmütigste Tier ist. Fürs Zweite, weil auch die Sonnenbewohner die Milch dieses Tieres genießen. Und fürs Dritte, weil dieses Tier auch in der Sonne mit seiner reichlichen und überaus feinen Wolle den Menschen den Stoff zu ihren Kleidungen gibt. Seht, darum wird auch nur dieses Tier allein einheimisch gehalten und für dasselbe eine solche Wiese bereitet. Da wir aber eben zuvor einer zahllosen Menge der Tiere in der Sonne erwähnt haben, so fragt es sich, wo halten sich diese auf und wovon leben sie? Ihr wisst, dass es in der Sonne, besonders auf diesem Gürtel, auch überaus große, unübersehbare Ebenen gibt. Seht, diese Ebenen werden, wie ihr wisst, nie von Menschen bewohnt, und zwar aus dem sehr tüchtigen Grunde, den ihr zur Genüge habt kennengelernt, bei der Darstellung der Sonnenflecke, oder vielmehr bei der Darstellung des großen Ausbruches am Äquator der Sonne. Eben diese Ebenen aber werden von zahllosen, aller verschiedenartigsten Tiergeschlechtern bewohnt. Aber jetzt fragt es sich, wovon leben sie, da in der Sonne der Pflanzenwuchs nur durch den Willen der Menschen bedingt ist? Nichts ist leichter, als auf diese Frage eine Antwort zu geben, nämlich, dass auch die Ebenen mit allerlei Gewächsen in üppigster Fülle bewachsen sind und das zwar ebenfalls zufolge des Willens der Menschen. Aber hier für die Ebenen durch die Bitte und eben also durch die innigste Vereinigung mit dem treu erkannten Willen des großen Gottes. Wie aber werden diese Ebenen demnach bebaut? Durch den Segen des obersten Lehrers. Wann auf der höchsten Tempelhöhe sich eine ganze Gemeinde zur Anbetung des großen Gottes in dem Tempel von 77 Säulen versammelt hat. Seht, jetzt habt ihr auch diese Frage beantwortet. Aber es steht noch eine Frage im Hintergrund. Wie verhüten es die Sonnenbewohner, dass das Getier der Ebenen nicht hinaufsteige zu ihnen und allda leichtlich ihre edlen Gründe beschädige? Solches verhüten die Sonnenbewohner dadurch, dass sie eben in solchen gemeinschaftlichen Wirken alle Hügelländer durch unübersteigliche, lebendige Zäune von den Ebenen nach allen möglichen Richtungen hin rein absperren. Dieser lebendige Zaun besteht aus lauter dicht aneinander gestellten, nicht selten bei 1000 Klafter hohen, säulenartigen Baumstämmen, welche nur zu oberst mit sehr buschigen Kronen versehen sind, die auch in sehr großer Menge solche Früchte tragen, welche zur Nahrung der Tiere tauglich sind. Diese Einzäunungen laufen nicht selten in einer geraden Linie längs des Fußes eines oder des anderen Hügels mehrere 100 Meilen fort, bis sie sich dann nach einer anderen Richtung hinbeugen. Die Kronen der Bäume haben fortwährend ein hellgrünes Laub. Die Stämme aber sind von der Erde an dunkelrot und verlieren sich bis zur Krone ins gänzlich blasslichtrote, welches dann auch einen überaus reizend schönen Anblick gewährt. Nun wüssten wir, wie die Tiere versorgt sind. Daher wollen wir wieder zu unserem Hausgrund zurückkehren und da selbst sehen, was nach der Wiese folgt. Diese Wiese ist auf der unteren Seite über dem lebendigen Zaun mit einem Wall umgeben, auf welchem in der Richtung der Haussäulen springende Quellen angebracht sind. Ihr werdet auch hier schon wieder fragen, wo nehmen denn die Sonnenbewohner also gleich das Wasser her, um dasselbe, wo sie es nur haben wollen, aus diesem Walle emporspringen zu lassen? Es ist für die Sonnenbewohner eben nichts leichter als das. Sie stecken eine bei 10 Klafter lange Röhre, also in das Erdreich, dass die Röhre noch etwa 1 Klafter über den Erdboden hervorragt. Und also gleich sammelt sich von dem überaus saftigen Sonnenerdboden so viel Wasser in der in die Erde gesteckten Röhre, welche zu dem Behufe, soweit sie in die Erde gesteckt wird, von allen Seiten mit einer Menge kleiner, runder Öffnungen oder Löcherchen versehen ist, welche dann begierig die häufige Feuchtigkeit des Erdreichs in den Hauptkanal der Röhre passieren lassen, durch welchen Kanal dann diese in der Röhre reichlich angesammelten Feuchtigkeiten als eine ziemlich hochspringende Quelle sich zum Bedarf der Menschen und Tiere ergießen. Unter diesem Walle ist dann der sogenannte bei 10 Klafter breite Brotackerkreis. Warum wird er denn Brotackerkreis genannt? Weil auf diesem Acker eine Art Frucht wächst, welche einzig und allein nicht vom menschlichen Willen erzeugt wird, sondern auf diesem Kreise rührt die Frucht, welche ungefähr eurem Weizen ähnlich ist, unmittelbar von dem Willen Gottes her. Daher wird auch dieser Acker als ein Heiligtum betrachtet. Es wird auch hier kein Same gesät, sondern der Acker wird zu dem Behufe eingerichtet, und wann er die Frucht tragen soll, so wird darum eigens gebetet, welches bei den Sonnenbewohnern allzeit unter einer besonders großen Feierlichkeit geschieht. Nach dieser Feierlichkeit durchgeht der Hausvater segnend diesen Acker, und ihm folgen nach der Ordnung alle seine Familienmitglieder nach. Solcher Umgang geschieht 7 Male. Alsdann wird dem großen Gott ein allgemeines Lob, Preis und Dankgebet dargebracht. Und also ist der Brotacker bestellt. Dieser Brotacker ist aber zuunterst umfangen mit einem überaus prachtvollen und künstlichen Geländer. Und dieses Geländer ist dann auch zugleich die Grenze eines Grundes. Ihr werdet hier freilich fragen, aber warum ist denn dieser am meisten geheiligte Acker am weitesten vom Wohnhause abstehend angebracht? Denn es sollte ja doch sinnbildlich dasjenige, was mehr rein göttlicher Art ist, dem Menschen näher liegen als alles, was da nur seiner eigenen Art ist. Durch diese Frage philosophiert ihr zwar eben nicht so übel, aber die Sonnenbewohner philosophieren in dieser Hinsicht noch besser, denn sie zeigen dadurch an, dass das Göttliche nicht nur den Zentralpunkt der Wohnung erfasst, sondern auch alles Äußere umfasst. Also soll auch der Mensch in seinem Innersten einen Thron zur Wohnung des göttlichen Geistes errichtet haben. und soll dann auch von eben diesem Geiste alle seine Gedanken, Begierden und Handlungen ergreifen lassen, damit er dadurch in allem, wie im Innern, so auch im Äußern, ein Mensch vollkommen nach dem Willen des großen Gottes sei. Seht, dieses alles besagt nichts mehr und nichts weniger, als dass die Menschen vollkommen nach meinem Willen leben und handeln sollen. Das heißt, sie sollen sich von meinem Geiste erfassen und bis ins Innerste durchdringen lassen. Nicht aber, wie es jetzt so viele gewisser Art bessere tun, sich mit der alleinigen Erkenntnis meines Willens begnügen, was aber ihre Handlungen anbetrifft, das soll ich es mir gefallen lassen, dass sie mich neben ihren Welthandlungen einherzögen. Seht, bei solchen Menschen, da macht nicht dieser Brotacker die äußere Umfassung, sondern nur ein reiner Weltacker, der keine Früchte meines Willens trägt, sondern Früchte des Eigennutzes, der Welt, des Verderbens und des Todes. Aus dieser kurzen Darstellung möget ihr es nun wohl erkennen, dass die Sonnenbewohner durchaus bessere Philosophen sind, als ihr es seid. Denn die Ordnung, welche sie in ihrer Häuslichkeit beobachten, ist sehr sinnbildlich genommen, doch sicher mehr meiner Ordnung gemäß, als die, welche ihr in Hinsicht auf eure häuslichen Einrichtungen und Anordnungen verwendet. Es kann zwar bei euch auf eurem Planeten keine solche äußere Ordnung beobachtet werden, und es liegt im Hauptgrunde auch eben nicht gar zu viel daran, dessen ungeachtet aber lasse ich euch nun dennoch solches beschauen, damit ihr dadurch euren geistigen Grund danach bestellen möchtet. Solches solltet ihr demnach recht wohl beachten. Und so wollen wir denn fürs Nächste noch die verschiedenen Amtshäuser und Tempel durchblicken und uns sodann zu den allgemeinen und häuslichen Verfassungen der Bewohner dieses Gürtels wenden.